Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Funkmagazin. Zur Gemeinschaftssendung aus Rumänien und Ungarn begrüßt Sie diesmal Merita Hengl aus dem Studio 5 Kirchen. Unsere Märzausgabe präsentiert Ihnen die folgenden Themen: Wie die R-Symphonieorchester auf Konzertreise in Temes war, Lesung und Autorengespräch mit dem Titel Ungarn-deutsche Schreibgeheimnisse in 5 Kirchen, Frauenpower anlässlich des Internationalen Weltfrauen Tags in Hermannstadt präsentiert und Teppichkompetenzzentrum in Kronstadt. Das sind unsere Themen im Monat März. Ich wünsche Ihnen beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Unser erster Beitrag führt uns heute nach Temesvar in die Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2023. Das erste große Gastkonzert in der europäischen Kulturhauptstadt an der Banater Philharmonie ereignete sich am Abend des 14. März. Das Orchester des Westdeutschen Rundfunks WDR, eines der berühmtesten Orchester der Welt, bot unter der musikalischen Leitung des in Temesvar gebürtigen Dirigenten Christian Macellaru einen außerordentlichen Konzertabend. Der Abschluss des Gastspielkonzerts des WDR-Symphonieorchesters an der Temeswarer Philharmonie erfolgte durch ein besonderes Musikereignis am Abend des 17. März. Die musikalische Darbietung zum Auftaktkonzert war aus medialer Sicht eine europäische Koproduktion. Das Konzert wurde live im Kultursender des rumänischen Fernsehens und im Musiksender des rumänischen Rundfunks sowie um eine Stunde Zeit verlegt im deutsch-französischen Kultursender Arte übertragen. Hannelore Neurohr und Adrian Ardilean von Radio Temeswar waren dabei und zeichneten auf.
Das musikalische Programm des WDR-Symphonieorchesters in Temeswar begann mit dem Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2 von Johannes Brahms mit dem mazedonischen Künstler Simon Trepceski am Klavier und dem rumänischen Orchesterleiter Christian Macellaru am Dirigentenpult.
Das WDR-Symphonieorchester ist eins der großen deutschen Orchester weltweit mit Renommee und natürlich das hervorragende Orchester unseres Heimatbundeslandes Nordrhein-Westfalen,
sagt der Manager des Gastorchesters Sebastian König.
Wir haben einen ganz vielfältigen Auftrag. Wir pflegen natürlich die ganz große Sinfonik und wir spielen sie in der ganzen Welt. Wir spielen zu Hause in der Kölner Philharmonie in Nordrhein-Westfalen, aber in der ganzen Welt auf Tournee. Wir pflegen auch die zeitgenössische Musik und deswegen haben wir heute auch ein zeitgenössisches Stück mitgebracht, weil wir eine Visitenkarte hier in Timmischwara abgeben wollen. Brahms und Klaus Lang sind vielleicht die beiden Pole, die das Repertoire unseres Orchesters gut umschreiben kann. Wir pflegen die Sinfonik, wir pflegen die ernste klassische Musik und Brahms tatsächlich war ein Steckenpferd der drei letzten Chefdirigenten und auch so ist es jetzt. Wir erarbeiten einen Zyklus der vier Brahms-Sinfonien und jetzt ist der zweite Teil, nämlich die vierte Sinfonie. Wir haben die dritte Sinfonie in der vergangenen Saison gespielt und werden in den nächsten Saisons die beiden anderen Sinfonien spielen.
Orchesterdirigent Christian Macellaru fügt hinzu: Brahms ist ein Komponist, der diesem Orchester sehr nahe liegt. Er bedeutet dem deutschen Orchester so viel wie Enescu unseren rumänischen Orchestern ausmacht. Ich wollte Stücke zu Gehör bringen, die im DNA des Orchesters verankert sind. Ein weiteres Argument für diese Auswahl ist die Tatsache, dass Johannes Brahms vor 144 Jahren selbst in Temeswar konzertiert hat. Er spielte damals Klavier in Begleitung des Geigers Joachim und das Konzert fand im Gebäude der jetzigen Nikolaus-Lenau-Schule statt. Ich habe dem Orchester darüber erzählt, aber auch darüber, dass Wien, wo Brahms eigentlich gelebt hat, näher zu Temeswar ist als zu Köln. Darum können wir sagen, dass Brahms einer von uns ist, weil er so lange im österreichisch-ungarischen Kaiserreich gelebt und gewirkt hat, was seine Musik auch geprägt hat. Deswegen wollte ich Brahms spielen, einerseits, weil das Orchester es gut kann und andererseits, weil er auch dem Temeswarer Publikum bekannt und von ihm geliebt ist.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir anlässlich der Kulturhauptstadt 2023 nach Temeswara eingeladen wurden. Und natürlich lag es auf der Hand, dass ein Geburtskind dieser Stadt und wir uns zusammengetan haben und hier diese Orchesterreise realisiert haben.
So Orchestermanager Sebastian König weiter.
Wir haben im Orchester eine kleine rumänische Community. Wir haben viele tatsächlich rumänischstämmige Musikerinnen und Musiker. Und das ist natürlich fast eine familiäre Beziehung jetzt, die zum Tragen kommt. Wir haben gesammelt für gute Zwecke hier in Rumänien, hier auch in Timișoara. Ein ehemaliger Musiker fährt regelmäßig hier in die Stadt und bringt Hilfsgüter mit. Aber wir sammeln natürlich auch für andere gute Zwecke, weil Musik kann so viel mehr als nur klingen. Musik ist Leben und Musik machen wir und wir wollen damit ein bisschen die Welt verändern.
Das Konzert in Temeswar bot den Musikern aus Deutschland die Gelegenheit, vor einem neuen Publikum zu spielen. Ihre Eindrücke darüber teilten Johannes Stadelmann, zweite Violine, und Michael Faust, Soloflöte, mit.
Ich bin seit 33 Jahren jetzt schon dabei. Das bedeutet, dass ich eine sehr glückliche, schöne Berufszeit hinter mir habe schon. Die ist ja nun nicht mehr so furchtbar lang, aber ich werde es genießen, die letzten Jahre noch in diesem wunderbaren Orchester zu spielen und viele Glücksmomente zu erleben, so wie auch mit dieser Brahms-Sinfonie, die wir jetzt gespielt haben. Das ist einfach ein tolles Werk und man verbindet damit sehr viele Erinnerungen an andere Tourneen, aber auch an sehr schöne Konzerte in Köln und nun eben auch mit Temeswar.
Am schwierigsten ist es, das Niveau zu halten, sich selber immer fit zu halten. Und erst dann kann die Freude und der Spaß wirklich beim Konzert auch funken. Es ist eine Freude, aber die erstmal zu erreichen, ist sehr anstrengend.
Ich fand die Atmosphäre sehr schön, sehr aufmerksames Publikum. Für uns war es nicht ganz einfach, in diesem Saal zu spielen, weil er sehr trockene Akustik hat. Und wir mussten uns sehr, sehr anstrengen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem nach außen getragen wurde und die Akustik für die Zuhörer gut war.
Das Publikum hier ist wirklich wunderbar. Man merkt, sie haben sehr viel Ahnung, sie kennen die Musik. Das spürt man sehr stark. Sie sind mitgegangen und ganz am Schluss auch mit dem Brahms-Tanz waren sie sehr glücklich, dass wir den gespielt haben, den ungarischen Tanz.
Das Konzert in der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt war für die Musiker des Deutschen Orchesters eine gute Gelegenheit, Land und Leute näher kennenzulernen.
Es ist eine sehr gemütliche Stadt in der Innenstadt, also in dem inneren Altstadtzirkel.
Eine Stadt mit wunderschönen Gebäuden, der ganze Platz und die Oper. Ich habe einen sehr positiven, sehr freundlichen Eindruck.
Und es ist ganz toll, hier zu spielen, in dem Heimatort von Herrn Macellaro. Zu wissen, dass er hier geboren wurde, hier zur Schule ging, hier auch selber Musik gemacht hat.
Wir verstehen uns einfach sehr gut mit ihm. Es ist ein Kollege, stellt sich nicht über das Orchester, sondern er arbeitet mit uns und das ist wunderbar.
Ich fühle mich jedes Mal in Temeswar zu Hause. Das ist eigentlich mein Zuhause, sagt Dirigent Cristian Macellaro. Das Temeswarer Publikum wünscht sich qualitative Musik und erkennt und schätzt so etwas gleich. Darum wollte ich mit meinen jetzigen Orchestern, die ich derzeit in Deutschland und in Frankreich dirigiere, hierher kommen und den Temeswarern qualitative Musik aus Europa vermitteln. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich die Reaktion des Publikums spüre, seine Liebe gegenüber unserer Bemühungen. Ich freue mich sehr über den warmen Empfang der Temeswarer. Speziell für sein Temeswarer Publikum bot Cristian Macellaro eine Zugabe besonderer Art. Er nahm seine Violine und spielte ein Stück in Begleitung seines mazedonischen Kollegen Simon Trepceski am Klavier. Für die Banater Philharmonie war das Konzert des WDR-Orchesters erst der Beginn eines mehrtägigen Zusammenarbeitsprojekts, sagt Intendant Ovidiu Andrisch.
Das war ein super Erlebnis für uns heute Abend. Wir haben tolle Musik gesehen auf die Bühne und natürlich Christian Mocellaro und Simon Trepczewski als Solist. Ja, die Kooperation ist wunderbar. Es war ein super Start in Kulturhauptstadt 2023 und wir freuen uns weiter, die schönen Projekte dann mitzugestalten.
Der Freitagabend war ein gemeinsamer Auftritt des WDR-Orchesters von Mitgliedern der Temeswarer Philharmonie, des John Romano Chors und des Schülerchors vom John Vido Kunstkolleg. Dargeboten wurden Remus Georgescus Exorcism pentru Flauci Orchestra sowie die dritte Symphonie in D-Moll von Gustav Mahler. Sebastian König, Manager des WDR-Symphonieorchesters, erläutert.
Es ist schön, dass wir von Remus Georgescu ein Stück auf dem Programm haben. Das soll eine Verneigung an die Stadt Temeswar und ein Komponisten aus dem Ort sein. Wir haben das auch schon in Köln aufgeführt. Deshalb bringen wir ein Stück auch von Köln mit, weil wir es schon aufgeführt haben. Natürlich mit unserem Chefdirigenten Christian Mocellaro, der uns das Stück überhaupt nahegebracht hat. Und Gustav Mahlers dritte Sinfonie ist natürlich überwältigend schön und ein monumentales Werk. Und es gibt natürlich keinen wunderbareren Anlass, als das hier bei einer solchen Zusammenarbeit zu präsentieren. Diese Zusammenarbeit ist natürlich eine Begegnung zweier Orchester und es ist so wunderbar, dass zwei Klangkörper miteinander verschmelzen können und zusammen Musik machen. Und darum geht es uns hier in Temeswar, in der europäischen Kulturhauptstadt 2023. Ein Orchester aus Deutschland kommt und arbeitet zusammen und es geht um Begegnungen in Europa, um sich einander kennenzulernen.
Die Interpretation dieses monumentalen Werkes bildete einen Kraftakt, dem das WDR-Symphonieorchester völlig gewachsen war. Eine glanzvolle Leistung, die das zahlreiche Publikum im Temeswarer Kapitolsaal begeisterte. Darunter befand sich auch Johann Fernbach, ehemaliger Leiter und langjähriger Konzertmeister der Temeswarer Philharmonie, sowie Vorsitzender des Banater Deutschen Forums.
Es war ein ausgezeichnetes Konzert. Ich glaube, die Zusammenarbeit war ausgezeichnet. Der Dirigent, ein ehemaliger Schüler von mir, ist sehr, sehr gut und der macht eine internationale Karriere, auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch überall in der ganzen Welt. Und wenn man solche Dirigenten hier hat, dann wächst unser Orchester auch. Es geht aufwärts. Und das ist sehr gut für uns, für Temeswar, für die Musiker und für die Rumänien eigentlich. Ein Maler von diesem Niveau hört man selten in Rumänien und ich glaube auch in Europa. Nicht überall wird so gespielt.
Während ihres Temeswarer Besuchs gaben die Kölner Musiker nebst den drei Konzerten auch Meisterkurse für Schüler des John Vido Kunstkollegs und für Studenten der Temeswarer Musik- und Theaterhochschule. Die Gastauftritte des WDR-Symphonieorchesters aus Köln wurden von der Stadt Temeswar im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms über das Projektezentrum aus dem städtischen Haushalt getragen und bildeten ein Highlight der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 2023.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, also 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ro/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Valeria-Koch-Schulzentrum in Fünfkirchen hat eine Lesung und ein Gespräch mit den Autoren Josef Michaelis und Robert Becker stattgefunden. Im kommenden Beitrag können Sie mehr über die Tätigkeit von Josef Michaelis erfahren. Ein Beitrag unserer Kollegin Heidi Wagi aus dem Fünfkirchner Rundfunkstudio.
Literatur spielt eine wichtige Rolle im Leben der Ungarndeutschen. Deshalb haben sich Judith Klein und Silvia Petzold so entschieden, dass sie Autoren beten, um über ihre Schreibgeheimnisse zu erzählen. Im Rahmen des Projekts haben sie auch zwei Lesungen und Gespräche, eins in Budapest und eins in Fünfkirchen, organisiert. Im Valeria-Koch-Schulzentrum in Pécs haben zwei Autoren, Josef Michaelis und Robert Becker, Texte vorgelesen und ein Gespräch mit Judith Klein geführt.
Mein Name ist Judith Klein und ich freue mich, zwei Schriftsteller hier aus der Umgebung im Valeria-Koch-Schulzentrum begrüßen zu dürfen. Einerseits Josef Michaelis und Robert Becker. Ich werde ein bisschen mehr über die zwei ein bisschen später erzählen. Und in erster Linie spielen Sie heute Nachmittag die Hauptrolle. Der Titel dieser Veranstaltung ist Ungarn-deutsche Schreibgeheimnisse. Und wir haben ganz bewusst diesen Titel gewählt mit einer Kollegin, mit der ich das Projekt gemacht habe. Es geht darum, aus den Schriftstellern Informationen zu bekommen, die man sonst nicht lesen oder hören kann. Ich würde gerne ganz kurz ein paar Sätze nur über dieses Projekt erzählen. Das Projekt heißt Leben zwischen den Sprachen. Ich habe das mit einer Literaturwissenschaftlerin aus Deutschland gemeinsam in die Wege geleitet. Also die Idee stammt von uns. Wir wollten uns mit ungarndeutscher Literatur beschäftigen. Und meine Projektpartnerin ist Silvia Petzold. Sie lebt in München. Sie konnte leider nicht kommen. Sie war aber vorgestern in Budapest im Haus der Ungarndeutschen bei der anderen Lesung dabei. Dort haben Nelu Bradan-Ewinger und Angela Korb gelesen und gesprochen. Heute Nachmittag geht es darum, diese zwei Personen besser kennenzulernen. Robert und Josef werden ein bisschen vorlesen und wir werden uns ein bisschen unterhalten. Josef Michaelis wurde 1955 in einer ungarn-deutschen Bauernfamilie in Schomberek geboren. Er studierte deutsche Sprache und Literatur an der Hochschule für Lehrerbildung Weyau. Anschließend Geschichte an der Janus Pannonius Universität. Damals hieß die Universität noch nicht Universität Pécs, sondern Janus Pannonius Universität in Fünfkirchen. Ab 1977 war er Grundschullehrer für Deutsch und Geschichte und später stellvertretender Schuldirektor in der Schule in Villain. Literarisch tätig ist Josef Michaelis seit 1976. Sein Band Zauberhut mit Gedichten und Märchen für Kinder erschien 1991. Und seither wurden verschiedene Bücher von ihm, viele Bücher erschienen und publiziert worden. Er schreibt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Er schreibt Gedichte und auch Prosatexte.
Ich möchte euch ein Gedicht vortragen, das eigentlich 1993 entstanden ist. Meiner Meinung nach ist es aber auch heute sehr aktuell. Agonie, Ausschnitt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wir als Faschisten verschrien. Heute haben wir schon ein Minderheitengesetz. Jetzt bedeuten wir dem Westen nur billige Arbeitskraft. Jetzt werden wir als Touristenattraktion gezeigt. Jetzt verscheiden unsere noch deutsch sprechenden Großeltern. Jetzt vermodern unsere Stammbäume. Jetzt wird die allerletzte Wurzel herausgerissen von uns selbst. Jetzt vergeuden wir zurückgelegte Kreuzer unseres Erbes. Jetzt verkaufen wir unsere noch auffindbaren Volkstrachten. Jetzt stehen wir splitternackt da. Jetzt drehen sich unsere Ahnen im Grabe um. Jetzt schnitzen wir unsere eigenen Grabhölzer. Jetzt bekommen wir die letzte Ölung. Jetzt. Jetzt atmen wir noch. Jetzt möchte ich doch hoffen. Heute lernen unsere Nachkommen im Kindergarten als Muttersprache eine Fremdsprache. Soll ich jetzt Ungarisch fortsetzen?
Ich würde gerne anfangen mit der ganz einfachen Frage, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen?
Ich muss dann eigentlich mit dem Lesen anfangen. Also man kann natürlich nicht so leicht schreiben. Erst muss man über die Welt Erfahrungen, Kenntnisse sammeln und dann vielleicht einmal später kann man selbst zur Feder greifen. Und das war natürlich auch bei mir so. Also ich war ein Bücherwurm zum Beispiel in der Grundschule, habe sehr viele Bücher gelesen, auch später. Damals natürlich in ungarischer Sprache, zwar meine Muttersprache Deutsch ist, aber als ich dann in die Schule gekommen bin, dann musste ich die ungarische Sprache erlernen natürlich. Und am Ende war es schon so, dass man am Ende Ungarisch viel besser konnte als Deutsch. Also die Bücher habe ich dann Ungarisch gelesen. Und als Gymnasialschüler dann in Mohács sind meine ersten Gedichte entstanden in ungarischer Sprache. Leider weiß ich nicht mehr, wo sie sind. Also die Gedichte waren die ersten Versuche in Richtung Lyrik. Und das deutschsprachige Schreiben habe ich eigentlich einem Mädchen zu verdanken. Denn als Student an der Hochschule in Beuer konnten wir damals 2x6 Wochen lang Sprachübung in Potsdam verbringen. Und dort habe ich ein Mädchen kennengelernt. Ich habe mich in sie verliebt und zu ihr habe ich dann mein erstes deutschsprachiges Gedicht geschrieben mit 4 Zeilen. Es war eigentlich sehr einfach. Der Titel war Mädchen aus Potsdam. Nächte bringen dich, Tage nehmen dich, die Tage werden immer länger, die Liebe immer enger. Also das war der Anfang. Ich meine, der einmal mit dem Schreiben angefangen hat, der kann diese Tätigkeit nicht so leicht aufhören. Und was vielleicht noch sehr wichtig ist, man hat etwas für die Welt zu sagen. Also ich würde nicht schreiben, wenn ich damit also nichts anfangen könnte und ich vielleicht meinen Mitmenschen nichts sagen könnte. Solange ich etwas schreiben kann und sie vielleicht Interesse dafür haben, so lange möchte ich natürlich auch schreiben. Also das ist ein Fachwerk, genauso wie ein anderes. Wahrscheinlich ein Tischler wird seinen Beruf auch nicht so leicht aufgeben und ich bin mit dem Schreiben genauso. Das Enkelkind. Der Großvater hat in der Stadt, auf dem Hauptplatz Nimmersatt, ein neugieriges Enkelkind, das sah im Dorf noch nie ein Rind. Dann einmal kommt es zu Besuch und bringt mit sich sein Tagebuch, um seine Zeichenkunst zu stärken und um die Landfahrt zu vermerken. Es mag fortwährend illustrieren und wird nie satt mit diesen Tieren. Einmal kommt ihm auch der Einfall, dass es hineingeht in den Stall. Dort steht ein Pferd, auch eine Kuh. Es ist sehr überrascht im Nu. Warum ist diese Kuh nicht lila, so wie auch der Schoko Milka? Sein Großvater ist sehr erstaunt, dann sagt er aber gut gelaunt. Die Kuh ist wie ein eitles Weib, sie trägt manchmal ein schwarzes Kleid.
seit Internet und Webseiten existieren, lesen vielleicht weniger Leute. Ich würde nicht sagen, dass die Bücher jetzt nicht mehr so wichtig sind. Es gibt eine Leserschicht, die gerne Bücher kauft und auch liest. Aber wie groß die Zahl ist, das kann ich so nicht genau beurteilen. Vielleicht die Zahl meiner Bücher, wenn sie verkauft werden, die sagen dann oder können auch etwas erzählen. Das Büchlein Zauberhut ist damals in 3 Auflagen erschienen und fast gleich nacheinander. Jetzt müsste ich eigentlich zufrieden sein, weil mein anderes Kinderbuch mit dem Titel Regenbogen hat auch schon eine 2. Auflage erlebt. Also heute gibt es noch Kinder, Menschen, die nach Büchern greifen und auch vielleicht gerne lesen. Natürlich, vieles kann man schon also im Internet lesen und die Leute kaufen dann nicht mehr so viel Bücher. Aber trotzdem bin ich optimistisch.
Und sind Ihre Gedichte oder Texte auch im Internet zu finden?
Ja, es gibt viele Texte. Natürlich nicht ich habe sie dorthin geladen, sondern manche Leute, also Schulen zum Beispiel oder die Interesse fürs Lesen haben, die laden sie manchmal auf und so kann man sie finden. Wer Interesse hat für meine Tätigkeit, der kann sie natürlich verwenden und man freut sich natürlich, wenn man diese nicht nur in den Büchern lesen kann, sondern anderswo auch.
Zum Buch Regenbogen gehört auch eine CD, so kann man die Gedichte auch anhören. Es lesen Monika Ambach, Paula Donner, Melissa Herrmann, Dustin Leitol und Balint Menhan.
Diese CD finde ich für sehr wichtig, denn einmal, man kann mein Buch zum Beispiel in der Schule bekommen oder lesen, aber man kann es auch zu Hause lesen. Und viele Eltern sprechen nicht mehr Deutsch, die können ihren Kindern nicht mehr helfen, in der Schule schon die Lehrerin. Deswegen die CD, wenn das die Kinder anhören, also dann können sie lesen, die Illustrationen sehen und natürlich die Texte auch hören. So kann man sie leichter erlernen natürlich und die schöne Aussprache dann hören und zu erlernen.
Die erste Liebe. Blumenstrauß in meiner Hand. Blumenstrauß mit rotem Band. Blumenstrauß in deiner Hand, Blumenstrauß als Liebespfand. Blumenstrauß, ein Lenzausflug. Blumenstrauß, sieh hübsch und klug. Blumenstrauß mit Vogelsang, Blumenstrauß noch stundenlang. Blumenstrauß am Wiesenhang, Blumenstrauß, ein Häschen sprang. Blumenstrauß, ein Scheuerkuss, Blumenstrauß und Kuss zum Schluss. Blumenstrauß am Hainesrand, Blumenstrauß im Wunderland. Blumenstrauß gepflückt im Wald, Blumenstrauß verwelket bald.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Drei Dokumentarfilme zu siebenbürgischen Frauen wurden anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am Mittwoch, den 8. März, im Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt gezeigt. Die Dokumentarfilme aus der Reihe Frauenpower von Christel Ungar-Topescu haben drei siebenbürgisch-sächsische Frauen vorgestellt. An der Veranstaltung haben auch die drei Protagonistinnen teilgenommen. Die Bürgermeisterin von Hermannstadt, Astrid Cora Fodor, die Leiterin des Hermannstädter Karl-Wolfheims Ortrun Rhein und die Leiterin des Michael Eminescu Trusts Caroline Fernoland. Eröffnet wurde der Filmabend von der Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, Kerstin Ursula Jahn. Veranstaltet wurde das Event vom Deutschen Konsulat Hermannstadt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt und der Evangelischen Kirchengemeinde AB Hermannstadt. Gabi Mesei von Radio Neumarkt zeichnete mit der Fernsehmoderatorin und Chefredakteurin der deutschen Sendungen des TVR, Christel Ungar-Topescu, das folgende Gespräch auf.
Wie ist der Filmabend abgelaufen? Nach der Veranstaltung gab es auch ein Treffen mit den Protagonistinnen der Filmreihe.
Es war ein sehr gut besuchter Filmabend. Also es haben sich sehr viele eingefunden im Deutschen Kulturzentrum, mehr als man erwartet hatte. Und es wurden dann die Filme gezeigt. Also zuerst der Film über Ortrun Rhein, die Leiterin des Dr. Karl-Wolf-Altenheimers in Hermannstadt und der beiden Hospize, das Hospiz für die Erwachsene und das Hospiz für Kinder. Und dann sollten die anderen beiden Filme gezeigt werden und dann war leider ein bisschen technische Panne und das ging nicht so ganz gut. Und dann ging die Veranstaltung praktisch weiter so aus dem Stegreif, so wie Live-Performance, also Reality-Show. Das heißt, die Protagonistinnen, die ja dort erschienen waren, haben der Reihe nach über ihr Leben erzählt und Einblicke werden in ihre Arbeit und ihre Tätigkeit, so wie also Ortrun Rhein, die ich ja schon erwähnt hatte, und dann die Oberbürgermeisterin von Hermannstadt, Astrid Fodor, und Caroline Fernolens, die Vorsitzende des Mihai Eminescu Trust. Und es ist alles sehr gut angekommen, die Leute hatten Fragen gestellt und es war eigentlich sehr lustig. Also es war eine sehr gute und angenehme Atmosphäre, wie am 8. März eben. Und mit Blumen natürlich und allem drum und dran.
Was hat Sie dazu bewegt, diese Doku-Serie zu drehen?
Ich hatte mir 2017 schon überlegt, dass eigentlich viele Frauen in Leitungsstellen sind in Rumänien und man die eigentlich weniger kennt und nicht so viel über sie weiß und sie nur als das kennt, was sie praktisch repräsentieren, also als ihre Funktion, nicht? Und ich wollte eben einen Einblick gewinnen, ein bisschen in ihr Leben, in ihre Art zu sein, in ihr Denken, in ihre Familien, wo man mich ein bisschen reingelassen hat und eben näher am Menschen zu sein. Und das ist mir gelungen. Ich habe dann waren die ersten drei Filme. Ich habe dann noch einen Film gedreht über die Sigrid Haldenwang, die Leiterin des siebenbürgisch-sächsischen Wörterbuches, und über Helga Peters, die Frauenbewegung in Rumänien praktisch geleitet hat in Hermannstadt und auch den Weltgebetstag dort so jahrelang geleitet und initiiert hatte. Und es geht weiter mit vielen anderen Frauen. Ich will sie jetzt aber nicht nennen, damit sie nicht sich schnell verstecken. Vielleicht auch mit dir.
Sind Sie beeindruckt, während Sie die Dokumentarfilme gedreht haben?
Bei jeder ist das was anderes. Also bei der Ortrun Rhein beeindruckt dann vor allem, dass sie wirklich 24 Stunden am Tag voll drin ist in dieser Arbeit beim Altenheim und bei den Hospizen, weil es geht gar nicht anders. Sie lebt praktisch damit und macht nur das. Sie hat doch selbst gesagt, sie hat am Anfang gedacht, sie kommt so für 3 Monate, so als interimistisch, und ist dann seit über 20 Jahren jetzt schon dort und macht das sehr gut. Und vor allem die Kraft, mit der sie das macht, denn es ist gar nicht so leicht, mit alten Menschen zu arbeiten, der jeder etwas anders will, nicht? Das sind doch 160 Heimbewohner dort, und dann die Hospize, das ist was ganz Besonderes, wo man weiß, dass einem die Menschen wegsterben und man das immer wieder überleben muss und am nächsten Tag weitermachen muss und voller Enthusiasmus dann werben muss und doch für Spenden und abhängig von Spenden, auch für das Kinderhospiz vor allem, nicht? Und am Ende nicht weiß, ob man wirklich alles getan hat und noch mehr machen möchte. Also das war bei der Ortrun Rhein. Dann bei der Caroline Vernolen, die ist ein ganz besonderer Mensch. Erstens einmal ist sie da geblieben, wie alle ausgewandert sind. Das war gar nicht so leicht. Sie hat ja dann am Anfang Roma-Kinder unterrichtet als Lehrerin. Und auch ihre Tochter war in so einer Klasse, wo praktisch nur Roma-Kinder waren. Und sie hat praktisch dieses Leben auf sich genommen, wo man Tag für Tag damit leben musste, dass die Leute wegfahren und dass man praktisch alleine bleibt in dem Dorf. Nicht? Und irgendwann hatte sie Glück, dass Leute von draußen, ein Professor aus Texas gekommen war und der gesagt hat, ja, also eigentlich könntest du was machen aus deinem Leben und hast du schon einen Businessplan oder so. Und das war das erste Mal, dass jemand dir Mut gemacht hat und gesagt hat, du könntest mehr machen. Und dann hat sie sich auch in die Politik eingemischt und ist eben Gemeinderätin geworden und nachher war sie im Kreisrat und nachher eben diese Reminiscutrat und hat so vielen geholfen und so viele Dörfer und Menschen. Und bei ihr war es auch ganz besonders ihre Beziehung zu ihrer Mutter, die ja ein sehr starker Mensch war dort und die Kinder, diese drei Kinder, die sie hatte, dort gehalten hat und immer mit dem Glauben, der liebe Herrgott bringt einen auf die Welt dort, wo er einen haben will. Und dann bei der Astrid Fodorus, die ist gar nicht schwer, dass man dort beeindruckt wird, weil die ja wirklich eine Powerfrau ist und alles im Griff hat und auf der Baustelle oder im Büro oder mit ihrer kleinen Enkelin oder überhaupt immer denselben Auftritt hat, also so wirklich eine Dame ist und zugleich auch eine sehr starke Frau, die Entscheidungen trifft und zu ihren Entscheidungen steht.
Frauenpower bedeutet Kraft und Stärke der Frauen. Als Produzentin der Dokuserie, wie würden Sie Frauenpower beschreiben?
Frauenpower ist zugleich stark sein, aber zugleich Frau bleiben. Das heißt, zugleich wie ein Mann auftreten, nicht seinen Mann stehen, aber zugleich auch nicht das Frauliche verlieren. Also beides zu haben, ist, glaube ich, eigentlich ein Geschenk, denn ein Mann ist eben nur ein Mann. Eine Frau ist eben viel einfühlsamer, kann sich in viele Sachen einbringen und hat sehr oft ein sehr viel schwereres Leben. Und ich denke, Frauen Power und auch, dass es nicht so selbstverständlich war, hier so, dass man sich als Frau so wirklich in den Vordergrund bringt, wenn man bedenkt, dass wir jetzt, ich glaube, in der Regierung haben wir zurzeit überhaupt nicht eine einzige Frau, nicht? Und wenn man solche Sachen bedenkt und dann schaut, dass wir, wo wir ja so wenige sind, wie gesagt, noch hier in Rumänien sind, dann doch ein paar Frauen stellen, die ihren Mann stehen, dann denke ich, dass das wirklich Powerfrauen sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön und auch Ihnen viel Erfolg und viele gute Zuhörer.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Zeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz mit der Welle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ru, das ist moroshvasharheiradio.ru.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein Teppich für jeden Tag. So könnte man den Schatz orientalischer Teppiche umschreiben, die sich im Bestand der Kirchengemeinde in Siebenbürgen befinden. Denn es gibt insgesamt 365 Teppiche und Teppichfragmente von unschätzbarem Wert. Manche befinden sich in einem unerwartet guten Zustand, manche müssen dringend restauriert werden. Die Konservierung von historischen Textilien ist eine komplexe Anforderung. Aus Projektmitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wurde bereits 2013 in Kronstadt eine Werkstatt eingerichtet, in der man grundlegende Konservierungsmaßnahmen für die Teppiche innerhalb der gesamten Landeskirche durchführen konnte. Seit kurzem wurde auch ein Teppichkompetenzzentrum ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine fachliche Koordinationsstelle mit Sitz am Kronstadt der Stadtpfarramt. Ihre Aufgabe ist es, die Gemeinden in ihren Bemühungen um den Erhalt ihrer Teppiche sowohl praktisch als auch beratend zu unterstützen. Geleitet wird die Koordinationsstelle von der Kronstädter Kunsthistorikerin Dr. Agnes Ziegler, die Monika Strava von der deutschen Sendung von Radio Bukarest verriet, was man unter einem Teppichkompetenzzentrum versteht und an wen sich dieses Angebot richtet.
Wir nennen Teppichkompetenzzentrum eine Koordinationsstelle, eine quasi inoffizielle Koordinationsstelle, mit dem wir Brüdergemeinden aus der evangelischen Kirche in Rumänien, die osmanische Teppiche besitzen oder verwalten, zu Hilfe kommen wollen in der Pflege und Sorge für diese Teppiche. Das ist eigentlich keine echte Stelle, also nicht mit Angestellten, Büroräume oder Infrastruktur ausgestattet, sondern es funktioniert praktisch innerhalb des Referates Kulturgüter der Evangelischen Kirche in Kronstadt. Und von hier aus können wir dann Restauratoren, Konservatoren, Fachleute heranziehen, spezifisch für die Arbeiten, die sich ergeben.
Kommen die jeweiligen Kirchen auf Sie zu oder gehen Sie in die jeweiligen Kirchen und erkundigen sich vor Ort, welche Teppiche es noch gibt und welche Schritte man diesbezüglich machen müsste, um sie zu restaurieren und zu bewahren?
Die Geschichte dieser Initiative streckt bis ins Jahr 2010 zurück. Damals haben wir ein Projekt abgewickelt, wo wir den Zustand aller osmanischer Teppiche im kirchlichen Besitz untersucht und registriert haben, kartiert haben. Also wir haben einen ziemlich guten Inventar und Übersicht über den Teppichen und unser Wunsch wäre, also mittelfristig wäre es schön, wenn wir es schaffen würden, diese regelmäßig zu besuchen, zu kontrollieren und unsere Empfehlungen an den Gemeinden auszusprechen. Aber im Moment funktioniert es eher so, dass die Gemeinden uns mit ihren Anliegen dann suchen sollen. Und wir hoffen, dass es später dann einen Rhythmus gewinnt und ein Rhythmus einfach erarbeitet wird können, wo wir mindestens zweimal im Jahr erscheinen, die Teppiche kontrollieren, sehen, wie sie hängen, ob sie Probleme haben, was für Eingriffe notwendig wären, das mit der Gemeinde besprechen und so dann weitergehen.
Wie viele Teppiche ungefähr gibt es und wie ist Ihr Zustand im Allgemeinen?
Ich finde es immer schön, weil es 365 Teppiche im Besitz der Kirchen in der evangelischen Kirche in Rumänien gibt im Moment, die Sammlung des Bruckenthal-Museums so einbeschlossen. Ich würde sagen, dass Ihr Zustand nicht so schlecht ist, wie schlecht es sein könnte. Also wenn wir bedenken, dass es hier um Objekte sich handelt, die 200, 300, sogar 400 Jahre alt sind, aus einem Naturstoff Wolle hergestellt wurden, die mit natürlichen Farben eingefärbt wurde. Und wenn wir bedenken, dass die meisten Teppiche in offenen Kirchenräumen hängen, ausgesetztem Staub, Sonne, Berührungen, Motten, allerhand, dann sieht diese Situation auf Papier furchtbar aus. Aber die Wahrheit ist, dass die Situation nicht sehr traurig ist. Also sind Kirchen, wo die Teppiche vernachlässigter sind, schmutziger, sind Kirchen, wo die Teppiche sehr schön sich erhalten haben. Unterschiedlich, aber nicht sehr schlecht. Dazu muss man auch sagen, dass wir nicht die Ersten sind, die auf diesem Gebiet arbeiten, mit dieser Koordinationsstelle, sondern wir dürfen die Tätigkeit von Frau Era Nussbecher nicht vergessen, die als landeskirchliche Textilienrestauratorin zwischen 1973 und 2000 sehr viele Teppiche auch restauriert hat und sie sachgemäß ausgestellt hat, also eine Montage vorbereitet hat, dass sie schonender hängen.
Wie sieht konkret so die Restauration eines alten Teppiches aus? Wie geht man dabei um mit einem alten Teppich, zum Teil 300, 400 Jahre alt, damit er im neuen Glanz erstrahlen kann?
Also eine Restaurierung, das ist ein komplexer Prozess. Das hängt dann oft mit einer Nassreinigung zusammen oder mit der Sicherung des Stoffes auf ein Unterlaggewebe, zum Beispiel, wenn es viele Fehlstellen gibt oder Entfernung von Flecken mit Chemikalien oder Rekonstruktionen, also wo man Grundgewebe rekonstruiert und wieder einknüpft, also die Knoten wieder herstellt. Das ist ein sehr komplex und ein sehr spezialisiertes Gebiet. Das ist, wo unsere Tätigkeit aufhört, also vor dieser Schwelle. Was wir bieten können, ist Konservierung. Das bedeutet kleine Eingriffe. Das bedeutet zum Beispiel ein Absaugen mit einem Spezialstaubsauger oder Verbesserung der Montage oder gar das Einfrieren des Teppichs, wenn es mottenbefallen ist. Also diese kleine konservatorische Schritte können wir durchführen, außer Beratung und Verbesserung der Ausstellungsbedingungen. Aber Restaurierung können wir nicht mehr machen. Dazu brauchen wir ein spezialisiertes Labor, ein Restaurierungswerkstatt, wo das so durchgeführt werden kann, dass das Objekt keine Schaden nimmt.
Und wer kommt für die Finanzierung auf? Denn es ist natürlich ein aufwendiger Prozess.
Wir haben es uns so vorgestellt, sichergestellt, dass wir das teilen mit den Gemeinden, die das in Anspruch nehmen. Das Know-how oder das Manpower oder Womanpower in diesem Fall oft wird von der Honteros-Gemeinde getragen. Also die Beratung, die kleinen vor Ort durchgeführten Maßnahmen trägt die Honteros-Gemeinde, sowie das Material, die dann eingesetzt wird, Geräte, die wir verwenden. Wir wären froh, wenn die Kirchengemeinden dann mit Unterkunft oder Verpflegung der Fachkräfte vor Ort übernehmen könnten.
Also diese Arbeiten geschehen vor Ort, die Teppiche werden nicht nach Kronstadt gebracht?
Das ist sehr unterschiedlich, aber meistens kann es vor Ort durchgeführt werden. Wenn ein Teppich aber eingefroren werden muss, dann muss es nach Kronstadt transportiert werden, denn hier steht unsere Tiefkühltruhe, mit der wir das durchführen können. Also sehr unterschiedlich. In den allermeisten Fällen geht es darum, dass man vor Ort etwas macht.
Gibt es schon erste Interessenten oder Anfragen?
Wir haben schon ein paar Gemeinden geholfen in den vergangenen Jahren. Wir haben in der Bartholomäerkirche Teppiche umgehängt und in der Mediascher Kirche haben wir auch die Ausstellung erneuert. Dort ist die Zusammenarbeit auch geblieben. Wir gehen regelmäßig zurück und sie haben auch das Bedürfnis, dass wir diese Kontrolle regelmäßig durchführen und sie sind sehr offen und rufen uns regelmäßig. Wir hoffen jetzt auch in der Kirche in Bertheim dann etwas für die Teppiche tun zu können.
Wo kann man sich genau zu diesen Restaurationsmaßnahmen erkundigen?
Am Stadtpfarramt in Kronstadt kann man sich am besten erkundigen. Das findet man heutzutage am einfachsten über die Webseite der Gemeinde. Das ist www.honterusgemeinde.ro und da gibt es ein Kapitel zur Kulturerbe und dort sind alle Kontaktdaten aufgelistet.
Und Sie sind tagtäglich umgeben von diesen schönen Teppichen. Warum finden Sie diese orientalischen Teppiche so wertvoll aus kulturhistorischer Sicht?
Ja, tatsächlich sehen wir diese Objekte nicht als wertvolle oder preziöse Kunstgegenstände oder Kunsthandwerksgegenstände, wie es vielerorts auf der Welt sie geschätzt werden, sondern wir schätzen sie eher aus diesem kulturhistorischen Grund. Zum allerersten, weil sie so schön zusammen als Konvolut erhalten sind und weil sie von dem Glaubensleben der Vorfahren dieser Kirchengemeinden so viel zu erzählen haben. Sie wurden ja in den Kirchen benutzt, auch bei Taufen, Trauungen. Sie wurden auf der Bahre gelegt, bei Beerdigungen. Sie schmückten Kanzel, Altar, Orgel, Gestühle. Sie waren Teil der zünftischen Repräsentation. Also sie wurden sehr intensiv und sehr bewusst benutzt und erzählen heutzutage von dieser ganzen Beziehung der damaligen Bürgerschaft zu diesen Objekten. Außerdem auch über, wie zum Beispiel osmanische Güter hier rezipiert und benutzt und geschätzt wurden. Auch die Schadstellen, die man an den Teppichen sieht, erzählt viel. Auch die vom Wachsflecken bis Tintenflecken kann man sich so schön vorstellen, wie und wo sie überall im Einsatz waren. Also das begeistert mich immer wieder, diese Erkenntnis und die Art und Weise, wie diese Objekte reden können.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei diesem Unterfangen und alles Gute.
Dankeschön. Ja.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, also zwischen 13 und 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarest Zeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, das war die Märzausgabe vom Funkmagazin, der Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Im
Radio meldet sich die nächste Gemeinschaftssendung in einem Monat wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich im Monat März Merita Hengel aus dem Studio 5 Kirchen. Bleiben Sie gesund und weiterhin unseren Sendungen treu. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.